Jetzt sind wir aber auch in dieser Predigtserie, wo wir heute starten miteinander. Aufbruch. Und ich habe mir lange Gedanken gemacht, was bedeutet das für die Gemeinde, was bedeutet das für uns als Christen. Und ich habe in der Bibel ein bisschen nachgeforscht. Es gibt da ganz interessante Sachen. Das Volk Israel, das aufbricht ins verheißene Land. Andere, die aufbrechen. Und im Neuen Testament hat es eine Gemeinde, die einen Aufbruch ziemlich nötig hatte. Ich bin auf den Galaterbrief gestossen. Und darum wollen wir in dieser Predigtserie am Galaterbrief mal ein Stückchen nachgehen. Wenn wir in den Galaterbrief hineinschauen, sehen wir, das ist ein Brief an verschiedene Gemeinden in Galatien. Ich denke, das meiste deutet darauf hin, dass das Gemeinden sind von der ersten Missionsreise von Paulus, wo der Paulus gegründet hat, wo er hingegangen ist. Wir können die Stelle auch mal nachlesen, wie das da beschrieben ist in der Apostelgeschichte. Ich habe es auf dem Handout aufgeschrieben. Es ist sowieso, ich würde euch empfehlen, dass ihr mit dem Galaterbrief in nächster Zeit unterwegs seid, dass ihr die Stelle mal nachlesen im Galaterbrief, vielleicht auch die ergänzenden, die ich aufs Handout geschrieben habe. Ich würde euch auch ermutigen, wenn ihr mal nicht da sein könnt, schaut doch rein und hört die Predigten, wie wir vorwärts gehen mit dem Galaterbrief, weil es ist ganz spannend, was für einen Weg der Paulus da geht mit dieser Gemeinde, mit diesen Gemeinden. Der Brief ist an mehrere Gemeinden in dem Galatien, wahrscheinlich eben die von der ersten Missionsreise, und der Paulus hat hier unter viel Leid und Schmerz und Verfolgung gegründet. Und er schreibt, hey, ihr Galater-Gemeinde, ihr habt das Evangelium gehört und ihr seid so gut gestartet und jetzt ist es müde geworden. Jetzt ist euer Glaube schwer geworden. Jetzt tragt ihr einen Koffer mit. Aber das muss nicht sein. Und man spürt richtig in dem Galaterbrief, wie der Paulus leidet und diesen Galater einen neuen Aufbruch wünscht. Dass sie den ganzen Ballast abladen können und dass sie einen leichten Koffer bekommen. Galater haben vielleicht viel so Gedanken bewegt, was sie alles machen müssen als Christen. Was sie als Christen auszeichnet. Ja, vielleicht kennst du auch so Gedanken. Als guter Christ muss ich viel beten. Möglichst regelmäßig in Gottesdienst gehen natürlich. All die Sachen machen, die da hinten draufstehen. Als guter Christ muss ich dieses oder jenes. Und es ist eine Last geworden für Galater. Es ist ihnen immer schwerer geworden. Und der Paulus hat ihnen einen neuen Aufbruch gewünscht. Und ich denke, manchmal geht es uns genau gleich. Ich weiss nicht, wie es dir geht mit deinem Glauben. Fühlst du manchmal auch so ein bisschen schwer an? Und denkst, echt, will ich einen neuen Aufbruch. Eigentlich will ich, dass es wieder neu vorwärts geht. Eigentlich will ich wieder so spüren, wie wo es vielleicht noch ganz frisch war. Und der Paulus schreibt diesen Galater und er schreibt ihnen sehr direkt und sehr vehement. Er bringt gewisse Sachen sehr konkret und stark auf den Punkt. Man merkt richtig, wie es ihm wichtig ist. Und ich denke mir manchmal, cool wäre es, der Apostel Paulus wäre ja heute auch da. Ich weiss nicht, was er da vorne jetzt für eine Predigt würde machen. Es wäre mega spannend. Es würde sicher ein bisschen länger gehen als 30 Minuten. Dann müsste man sich ein bisschen darauf gefasst machen. Aber es ist ja cool, dass wir seine Briefe auch heute haben und heute miteinander auch lesen können. So quasi wie der Apostel, der eine Post schickt, direkt zu uns heute auf Embrach. Und darum wollen wir miteinander auch eintauchen in den Brief, direkt zu uns, im Galaterbrief. Wollen wir mal den Anfang miteinander lesen und ich würde gerne auch beten. Gerade zum Start. Danke Gott, dass wir die Bibel haben, dass wir dein Wort haben. Danke, dass die Briefe, die Paulus damals geschrieben hat, dass wir die heute auch lesen können. Und danke Gott, bist du ein lebendiger Gott. Bist du heute da unter uns am Wirken. Und willst du, dass der Brief, den man da in der Bibel findet, für uns kann lebendig werden kann. Wir wollen dich bitten für offene Herzen, dass er für uns auch zum Aufbruch vom Glauben werden darf. Amen. Wir tauchen miteinander ein ins Kapitel 1 im Galaterbrief, in allerersten Vers, und lesen mal miteinander das Abschnittli. Wer Bibel hat, kann gerne mitlesen, Galater 1, und sonst dürft ihr auch da vorne gerne schauen. Paulus, Apostel, nicht von Menschen her, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Und alle Brüder, die bei mir sind, den Gemeinden von Galatien. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt, nach dem Willen unseres Gottes und Vaters, dem die Herrlichkeit sei von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Paulus fängt das im Brief an, eigentlich so, wie man das üblich macht, mit einem Grußwort. Er sagt, hey, hallo zusammen, ich bin der Paulus, ich schreibe jetzt euch. Üblicherweise kommt nachher ein Lob an die Gemeinde. Ja, die anderen Briefe, die Paulus schreibt, schreiben zuerst, was die Gemeinden gut gemacht haben, was sie da haben und so. Interessant, da geht er gerade anders vor. Und zwar, innerhalb der ersten 5 Vers bringt er ganz kurz und knackig und knapp eigentlich das ganze Evangelium. Die ganze frohe Botschaft vom Evangelium. Und ich habe mich gefragt, wieso macht er das? Ist das nicht ein bisschen fies für Galater? Alle anderen tut er loben da. Und bei den Galater sagt er, hey, hallo zusammen, ich bin der Paulus und das will ich euch sagen. Ich glaube, das sagt er, weil er es spürt, dass es ihm so wichtig ist. Und wenn man den ganzen Galaterbrief anschaut, sieht man, das ist etwas, was den ganzen Galaterbrief prägt bis am Schluss. Der Paulus sagt, hey, ich kann euch noch lange loben und so, aber das Wichtigste, was ihr braucht, ist jetzt das. Lesen mal das, die 5 Vers und Amen. Und das ist es. Und nachher der Rest, die anderen quasi 5-6 Kapitel, tut das einfach noch wie weiterbringen, weitertragen. Aber im Hinblick auf den Aufbruch, den Galater nötig haben, ist das wie der Kern, der Startpunkt, von da, wo alles losgeht. Er tut eigentlich ganz kurz beschreiben, was ist eigentlich das, was ein Christ kennzeichnet. Das ist noch interessant, wie würdest du jetzt am Montag, wenn du wieder arbeiten gehst und dein Arbeitskollege, Arbeitskollegin sagt, hey, was ist eigentlich, du bist ein Christ, was ist eigentlich ein Christ? Wie würdest du einen Christ charakterisieren? Vielleicht, ja, das ist einer, der viel beten, das ist einer, der tut, regelmäßig im Gottesdienst sein, vielleicht andere Sachen, schön stille Zeit machen. Vielleicht kommen dir auch so Sachen in den Sinn. Ja, das ist typisch für einen Christ. Aber der Paulus hat auch andere Sachen und es ist ganz spannend, das anzuschauen. Also als erstes sagt er ja, hey, hört die Leute, ich bin ein Apostel, nicht von den Menschen her, auch nicht durch einen Mensch, sondern durch Jesus Christus. Der Paulus beruft sich da auf das Erlebnis, das er hatte mit Jesus. Er sagt, hey, das, was ich euch schreibe, das ist nicht eine Lehre. Ich bin nicht ein Lehrer für euch. Das ist nicht irgendeine Theorie. Sondern ich habe es von Jesus selber. Und das, was ich von Jesus habe, das will ich euch weitergeben. Das ist auch so ein bisschen die Bedeutung von dem Wort Apostel, das da ist. Und dann sagt er, und der Jesus, das ist nicht irgendeiner, sondern es ist der, der gestorben ist, aber auch auferweckt ist. Der jetzt lebendig ist. Das, was ich von dem Jesus gehört habe, der jetzt noch lebt, der jetzt bei euch Galater ist, vom lebendigen Gott, der jetzt auch heute bei uns, heute Morgen da gegenwärtig ist, der lebendig ist, der auferstanden ist. Von dem Jesus habe ich es und von dem gebe ich es euch weiter. Es geht nicht darum, eben um eine Lehrmeinung, sondern es geht darum, um einen lebendigen Gott. Weiter sagt der Paulus, hör mal, eben kurz sich selber vorstellen, ich bin nicht allein unterwegs. Ich habe Geschwister, die mit mir unterwegs sind. Meine Brüder stehen mit hinter dem Brief, den ich euch schreibe. Und das ist auch so etwas kurz. Ich, als Christ kennzeichnet es, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern mit unseren Geschwistern. Ich bin so froh, dass wir einander haben. Dass auch ich meine Glaubensgeschwister habe. Dass ich auch meine Sorgen kann abladen kann. Dass wir miteinander unterwegs sein können. Das ist etwas, was so gut tut. Und jetzt hat er sich vorgestellt, der Paulus, und kommt auf den Punkt und fängt an mit dem Wort Gnade. Gnade. Was bedeutet Gnade? Gnade bedeutet angenommen sein. Dass wir von Gott angenommen sind. Quasi wie, wenn Gott seine Hand auf unsere Schulter legt und sagt, hey, es ist gut. Gott ist ein barmherziger Gott. Gott sagt, ich kenne dich. Ich weiß, wie es dir geht. Ich will nicht dir eine riesen Messlatte setzen, was du alles musst erreichen musst, dass ich mit dir etwas zu tun habe. Sondern ich komme zu dir, ich bin für dich gekommen. Ich bin für dich da. Das ist so der Kern von Gnade. Aber es bedeutet auch Vergebung. Vergebung heisst, ich nehme dich so an, wie du bist. Ich nehme dich so an und du musst nichts bringen. Ich will dir vergeben. Es ist interessant, dass der Paulus sagt, Gnade ist von Gott. Also es ist nicht Gnade, wo man sich selber verdienen kann. Es ist nicht etwas, was einem jemand anders geben kann, sondern es ist das, was Gott einem gibt. Es ist ein Geschenk. Gnade kann sich keiner verdienen. Manchmal hört man doch den Spruch, ihr kennt den sicher auch, der oder der hat Gnade nicht verdient. Aber das geht nicht, das ist ein Seich. Gnade kann man sich sowieso nicht verdienen. Gnade ist immer ein Geschenk. Und wenn Gott von Gnade schreibt, dann sagt er, hey, es ist ein Geschenk, es ist etwas von Gott. Also etwas, was ein Christ kennzeichnet, sagte Paulus, das ist Er ist begnadigt von Gott. Und das ist ein Fakt. Und es ist egal, wie christlich das unser Leben aussieht. Es ist egal, wie gut unsere christliche Performance ist. Wie hoch unsere Messlatte ist. Wie perfekt wir das Leben gehen. Wie viel wir beten. Wenn wir Christen sind, sind wir begnadigt. Das ist so ein wichtiges Kennzeichen. Ein Geschenk von Gott. Und dann als Zweite, was der Paulus schreibt, das ist nicht nur Gnade, sondern auch der Friede. Auch von Gott. Auch ein Geschenk. Nochmal ein Geschenk, das uns Christen auszeichnet. Manchmal, wenn ich heute so in unsere Gesellschaft schaue, dann gibt es ganz viele Leute, die sehr wohlstehend sind, die eigentlich alles haben, was sie zum Leben brauchen. Aber wenn man genauer anschaut, sieht man, dass es auch irgendwo ein Umtriebensein gibt. Dass viele Menschen am Suchen sind nach einem inneren Frieden, der trotzdem den ganzen Wohlstand nicht bieten kann. Und es ist so erstaunlich, was es alles für Angebote gibt, um irgendwie Frieden zu finden. Irgendwelche Beruhigungsseminare oder Meditationsworkshop oder Wellnessangebot, Entspannungskuren. Alles Mögliche gibt es. Und trotzdem, das Herz findet nicht zur Ruhe. Und der Paulus sagt, es findet zur Ruhe bei Gott. Gott will den Frieden ins Herz hineinschenken, den die Welt nicht schenken kann. Einen Frieden, den wir auch heute brauchen. Und auch das ist ein Geschenk von Gott. Und ganz spannend, die Reihenfolge auch. Ich glaube, das trifft es recht gut. Die Zeit, die wir heute haben. Gnade und dann der Frieden. Wie schnell suchen wir einfach Frieden, dass irgendwie alles gut ist. Aber da kommt zuerst Gnade. Und es ist ganz interessant, sehr oft im Neuen Testament kommt immer zuerst Gnade und erst nachher kommt der Frieden. Gnade. Dass wir zuerst begnadigt sind. Ist das nicht genau das, was unserem Herz den Frieden schenkt, was unserem Herz so richtig gut tut? Wenn wir merken, Gott schenkt uns seine Gnade. Gott kommt zu uns und sagt, hey, es ist gut, so wie es ist. Es ist gut, so wie du bist, komm zu mir. Alles, was du bringst, es langt völlig. Ich finde das immer so eindrücklich mit meinen Kindern. Gerade letzte hat wieder Danina, meine mittlere Tochter, müssen brüllen wegen etwas. Und ich habe sie auf den Arm nehmen und habe einfach gesagt, hey, es ist gut, es kommt gut. Und irgendwie hat es, ich weiß es nicht, es hat sie tröstet, es hat sie beruhigt. Ich glaube, es hat ihrem Herzen gut da. Und das kommt, glaube ich, nicht aufs Alter drauf an. Wenn Gott uns sagt, hey, es ist gut, dann ist das etwas, was unserem Herz wohltut und wo am Schluss auch so einen inneren Frieden bringt. Und das ist eigentlich das Evangelium, das ist das ganze Evangelium. Paulus sagt, ihr braucht Gnade von Gott. Und das bringt euren Frieden ins Herz. Das ist das, was ein Christ auszeichnet. Nicht etwas, was man tut, nicht etwas, was man macht, sondern das, was Jesus schenkt. Der Paulus erklärt das dann auch noch in ein paar kurzen Worten. Er sagt, der Jesus, der sich selbst für unsere Sünden hingegeben hat. Also offensichtlich braucht es irgendeine Art ein Opfer. Es zeigt mir, dass wir Menschen eigentlich schlechter dran sind, als wir wahrscheinlich von uns denken. Dass es schlechter um uns steht, als wir uns das vorstellen. Es wird ja dann auch weiter ausgeführt, damit er uns herausreiße aus der gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen unseres Gottes und Vaters. Und ich habe mich gefragt, wann braucht es denn einen Retter? Wann brauchen wir jemanden, der uns rettet? Einen Retter braucht es dann, wenn man sich selber nicht retten kann. Einverstanden? Oder ein Retter braucht es dann, wenn man sich selber nicht retten kann. In der Schweiz haben wir ja ein recht cooles Notrettungssystem. Man kann 3-4 Knöpfe drücken, 1-4-4 und dann kommt Ambulanz und alles Mögliche oder Rega und so weiter. Wenn ich Kopfweh habe, dann muss ich denen nicht anrufen. Dann kann ich es davon gar nehmen und vielleicht bei mir ein bisschen früher ins Bett gehen am anderen Abend. Das würde auch noch helfen. Dann brauche ich keinen Retter. Aber es gibt Situationen, wo man sich selber nicht retten kann. Dann braucht man einen Retter. Gerade über Weihnachten Neujahr ist mir das ein Beispiel. Ich habe ein Beispiel gesehen, wo die Lawine runter ist in Andermatt und da sind 6 Leute unter dem Schnee verschüttet gewesen. Dann braucht es einen Retter, oder? Wenn du selber nicht mehr rauskommst, unter der Schneemasse führen. Und dann bist du froh, wenn du irgendwo da im Schnee bist, wenn einer kommt und dich rettet. Innerhalb von kürzester Zeit haben sie um die 100 Retter aufgeboten. Weil der Schnee ist einfach zu schwer. Unter Umständen kommt man nicht mehr führen. Und 6 Leute sind verschüttet gewesen. Und glücklicherweise ist es da gut ausgegangen. 2 haben mit leichten Verletzungen ins Spital müssen. Und die anderen sind offensichtlich glimpflich davon gekommen. Das ist dann einmal gut gegangen. Aber das ist so eine Situation, da braucht man einen Retter, oder? Und der Paulus sagt, hey, ihr Galater, ihr braucht einen Retter. Das ist noch interessant. Wenn man heute, nochmal den Gedankengang, wenn man heute Leute auf der Straße fragt, was denkst du, was zeichnet denn Christ aus? Dann würden die Leute sagen, ja, ein Christ ist einer, der haltet die 10 Gebote natürlich. Ein Christ, das ist einer, der vielleicht gar keine Freude mehr hat am Leben. Der muss immer in die Kirche gehen oder der muss alles Geld geben oder so. Das klingt sehr attraktiv, oder? Es ist überhaupt nicht attraktiv, aber es ist auch überhaupt nicht richtig. Es ist auch völlig falsch. Sondern ein Christ ist einer, der Rettung erlebt. Der realisiert, dass es um ihn schlechter steht, als man denkt. Und der dann Jesus kennenlernt. Jesus, der einem rettet. Eigentlich ist es völlig schräg. Viele Menschen denken, dass Christ ist man unfrei, muss Last tragen, kommt das Joch über. Aber der Paulus sagt, das ist falsch, sonst das Gegenteil ist der Fall. Jesus kommt und will uns retten. Christsein zeichnet sich nie durch das aus, was wir machen, sondern Christsein zeichnet sich immer durch das aus, was Jesus für uns gemacht hat. Nehmen wir an, du gehst heute Nachmittag ein bisschen spazieren, am Rhein entlang zum Beispiel, und dort ist eine Frau, eine ältere Frau, die gerade reingeht und nicht schwimmen kann. Was machst du dann mit dieser Frau? Ich meine, wir können dir einen 5-Punkte-Plan geben und sagen, schau mal, jetzt erst mach das, das, das und das und das und dann kommst du wieder raus. Oder wir können dir sagen, komm, ich komme dir mal zeigen, wie es so geht. Du machst einen Köpfler rein und du schnell neben dir her schwimmen, um zu zeigen, wie sie es machen soll. Viele Leute denken so von Jesus. Er ist gekommen, um uns einen 5-Punkte-Plan zu geben, was wir alles machen müssen, dass es am Schluss klappt. Er ist gekommen, um uns ein gutes Vorbild zu sein. Und wenn wir es genau so machen, dann kommt es schon gut raus. Aber das Einzige, was rettet, ist, wenn wir reingumpen und die Frau rausziehen, oder? Und genau das hat Jesus gemacht. Er ist gekommen, um uns zu retten. Er ist nicht gekommen, um uns primäres Vorbild zu sein und einen 5-Punkte-Plan geben für das perfekte christliche Leben. Und dann schleppen wir jetzt um und versuchen, ihn zu erfüllen. Und dann sind wir Christen. Sondern ist gekommen, um uns zu retten, um uns Gnade und Frieden zu schenken. Das bringt auch Paulus auf den Punkt. Und er sagt es immer wieder neu. Er sagt, Jesus hat sich ja für uns eben hingegeben, dass das genau passiert. Er hat sich selber hingegeben. Es wird auch der Vergleich gemacht mit der heutigen bösen Welt. Was sagt denn unsere Welt heutzutage? Die heutige Welt ist ja sehr prägt, gerade in unserer Kultur vom Leistungsdenken. Du musst das machen. Dann bist du etwas wert. Wenn du das, das, das und das schaffst, dann hast du deine Ziele erreicht, oder? Dann machst du Karriere. Das ist gut. Du musst es selber bringen. Aber Jesus ist genau anders. Er sagt, ich habe es für dich gebracht. Ich habe für deine Schuld gezahlt. Ein für alle Mal. Wenn es um Schuldzahlen geht, ist euch sofort bewusst, das machen wir nicht zweimal. Oder hat jemand schon mal eine Buße zweimal gezahlt? Oder vielleicht, wenn die Hypothek abzahlt ist, fängst du gerade wieder an und musst noch mal weiterzahlen, um noch das zweite Mal hinzunehmen. Das macht man nicht, oder? Und darum tun wir Gott auch loben. Darum tun wir zu Jesus singen. Darum tun wir ihn anbeten. So wie wir es vorher miteinander gemacht haben. Weil nicht wir die sind, die etwas bringen, sondern weil Jesus alles da hat für uns. Wenn wir uns dem bewusst werden, merken wir, wir sind eigentlich verlorener, als wir jemals gedacht haben. Aber Gnade von Gott ist noch viel grösser. Wenn ich es jetzt da so als Gleichung müsste aufschreiben, würde es so aussehen: Jesus und nichts gleich die Rettung. Jesus hat alles da. Jesus hat alles gegeben. Und eigentlich würde es ja Jesus klein machen, wenn es noch etwas dazu bräuchte. Wenn wir denken, wir müssen noch etwas dazu bringen. Das würde Jesus klein machen. Aber das, was er da hat, es langt und es braucht nichts. Nichts mehr. Der Paulus schreibt das so, der Galater, und es tönt eigentlich sehr einfach. Aber für Galater ist es trotzdem irgendwie schwierig gewesen. Und ich weiß nicht, wie es für uns ist. Kannst du das glauben? Dass Jesus alles gegeben hat, was nötig ist, dass wir gerettet sein können. Dass wir Frieden haben können. Und wir gar nichts dazu müssen oder können beitragen. Wenn man weiterlesen, dann wundert sich der Paulus. Das ist noch lustig. Ich wundere mich. Könnte man denken, er wundert sich über das Evangelium. Weil es so krass anders ist. Aber er wundert sich nicht über das Evangelium, sondern ist erschrocken über etwas anderes, und nämlich über Galater. Ich wundere mich, dass ihr euch so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, abwendet zu einem anderen Evangelium. Also irgendwie haben sie durch Gnade erkannt, dass es richtig ist. Aber dreht sich weg, kehrt dem den Rücken zu und laufen in die andere Richtung. So quasi, als hätte sie Jesus direkt aus dem Rhein rausgezogen und sie macht einen doppelten Salto und einen Köpfel und schreit «Yeah!» und ohne dass sie schwimmen können, kumpelt sie wieder zurück. Und der Paulus sagt ihnen dann, hey, das ist wirklich, das ist dringend, das ist wichtig. Es gibt eigentlich nur ein Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Also Galater gehen zurück an einen Ort ohne gute Nachricht und lassen sich da verwirren. Durch verschiedene Leute, die gekommen sind und ihnen Sachen gesagt haben, die das Evangelium verkehrt haben. Oder man könnte es auch anders übersetzen, wo sie das Gegenteil umgedreht haben, auf den Kopf gestellt. Also sie sind nicht einfach gekommen, haben ein bisschen andere Rhetorik gehabt, vielleicht andere Methoden, ein bisschen schöner geredet oder so, besserer Worship-Style oder schlechter oder was auch immer, sondern sie haben es wirklich geändert, völlig anders gemacht und auf den Kopf gestellt. Pervertiert, könnte man sogar sagen. Sie haben das Evangelium gebracht, das nicht befreit, sondern schwer ist zum Tragen, das belastet, wo man nicht schnell und zügig kann aufbrechen und unterwegs sein. Was ist passiert in Galatien bei diesen Gemeinden? Wahrscheinlich sind verschiedene Juden-Christen gekommen, die die jüdische Tradition mitgebracht haben in die Gemeinde, die ihnen gesagt haben, hey, das mit der Rettung und Gnade und so weiter, das ist okay, was der Paulus gesagt hat, aber das ist nur die Hälfte. Es braucht noch anders dazu. Lasst euch beschneiden. Erst dann sind die richtigen Christen. Das braucht es auch noch. Dann haltet Essensvorschriften ein. Dann sind da gute und richtige Christen. Das braucht es auch noch dazu. Wahrscheinlich noch andere Sachen, wo sie gesagt haben, macht das und das und das. Erst dann sind da richtige Christen. Mit anderen Worten, Jesus allein langt nicht. Es braucht etwas von euch. Und der Paulus entgegnet dem mit sehr starken und direkten Worten, sehr vehement. Und ich glaube, manchmal geht es uns ähnlich wie den Galater, dass wir denken, ich muss etwas dazu tun. Jesus allein langt nicht. Wenn wir zu dieser Gleichung zurückgehen, Jesus und meine Leistung, vielleicht meine christliche Leistung, meinen super coolen Dienst, den ich mache, das braucht es, dass Jesus mich rettet. Jesus und meine Gebete. Wenn ich genug bete, dann bin ich ein guter Christ. Jesus und meine stille Zeit, das braucht es, dass Jesus mich annimmt, dass ich seine Liebe, seine Gnade überkomme. Jesus und irgendetwas. Ich weiß nicht, was du da wirst einsetzen. Was ist das, was dein Plus geworden ist in deinem Leben? Jesus und das braucht es für meine Rettung. Und ich glaube, das sind alles so subtile, so perverse Lasten, die wir uns auflegen. Und wenn ich jetzt den Koffer da mal aufmache, dann sind das so Gewichte, die da drin sind. Wir haben das Buch gespürt. Aber wo nicht nötig ist, dass man sie trägt, wo der Paulus sagt, nehmt die raus. Es ist falsch. Es stimmt nicht. Er sagt, es ist eine Irrlehre. Das ist verkehrt. Das ist auf den Kopf gestellt. All die Sachen, das nützt nichts für die Rettung, das nützt nichts für Gnade. Jesus allein langt. Nehmt das raus. Das sind so Lasten, die da drin sind. Der Paulus ist sogar sehr direkt zu denen. Er sagt, hey, das ist völlig falsch. Aber gerade bei uns ist das auch sehr verbreitet. Die jüdische Kultur damals hat ganz viele Richtlinien gehabt, was man alles machen muss, um ein richtiger, gläubiger Mensch zu sein. Und so schnell machen wir das auch. Irgendwelche Richtlinien, was wir alles machen müssten, um ein richtiger Christ zu sein. Aber ein richtiger Christ ist nicht einer, der Sachen macht. Sondern ein richtiger Christ ist einer, der Jesus für ihn alles schon gemacht hat. Wie schnell denken wir, ich versuche Gott gehorsam zu sein, dass er mich liebt. So dass man denkt, okay, Gott liebt mich so fest und hat mir alles geschenkt. Ich möchte ihm einfach gehorsam sein. Es ist ein riesiger Unterschied, wenn ich sage, hey, ich will Gott dienen. Ich will der Gemeinde von Jesus dienen, damit er mich annimmt. Damit ich ein besserer Christ bin. Damit ich mehr gelte. Und wie anders ist, wenn wir sagen, Jesus hat mir schon alles gegeben. Wenn ich ihm etwas machen kann, dann ist das cool. Ich liebe es, für Jesus unterwegs zu sein. Aber nicht, weil ich mir etwas verdienen könnte. Und der Paulus sagt, das richtige Evangelium, das ist nicht das, dass wir etwas leisten, sondern es ist das, dass Jesus für uns alles da hat. Ich glaube, den Starken unter uns fällt das manchmal besonders schwer, oder? Wie einfach ist es, wenn wir einfach etwas machen können, etwas zutun, etwas leisten und dann wissen wir, jetzt ist es gut, jetzt haben wir es gemacht. Und es fällt manchmal schwer zu sagen, Jesus hat ja eigentlich schon alles gemacht für mich. Es ist gut, wie es ist. Wieso betont das der Paulus so extrem? Ich glaube, es geht an Paulus um den Frieden, den er vorher aufgeführt hat, den er erklärt hat, um den inneren Frieden. Wenn man denkt, es kommt auf mich drauf an, dann funktioniert das an einem guten Tag. Wenn ich aufstehe und es läuft alles gut, dann gehe ich am Abend ins Bett und denke, heute bin ich schon der 7-7. Aber wenn es schlecht geht, was ist dann? Dann gehst du am Abend ins Bett und denkst, das habe ich falsch gemacht. Ich hätte mehr die Bibel lesen, ich hätte mehr beten. Ich hätte irgendwie mehr christlicher leben müssen. Ich hätte allen müssen von Jesus erzählen. Ich weiss auch nicht, was verreckt. Und man ist unruhig in sich. Man hat Unfrieden in seinem Herz. Wenn das der Antrieb ist, was wir machen, dann wird der Koffer schwer. Wenn wir aber das austun, dann wird er leicht. Und ich glaube, dann ist immer wieder ein neuer Aufbruch möglich. Und der Paulus sagt den Galater, geht zurück zu dem. Geht zurück zu dem, dass Jesus allein langt, nichts anderes braucht. Auch am guten Tag und am schlechten Tag nichts anderes braucht. Wie viel anders ist das, als das Leistungsdenken? Der Paulus ist ein bisschen extremer. Er sagt, wenn aber auch wir, also irgendeiner von den grossen Aposteln, oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigten, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht. Das ist nicht so zimperlich, hä? Der sagt dann schon, was er denkt. Aber es ist ihm offensichtlich so bewusst, dass das eine Gefahr ist, eine Warnung für Christen, damals in Galatien bis heute, dass er sehr direkt sagt, der sei verflucht. Und ich habe dann gedacht, okay, das ist ein bisschen radikal. Vielleicht schreibt jetzt der Paulus, okay, das war ein bisschen krass und schreibt es noch ein bisschen sanfter für die armen Leute in Galatien, dass sie nicht irgendwie zu fest vor den Kopf gestoßen sind. Aber er macht das Gegenteil. Er schreibt dann gerade weiter, wie wir früher gesagt haben, so sage ich auch jetzt wieder, wenn jemand euch etwas als das Evangelium verkündigt, entgegen dem, was ihr empfangen habt, er sei verflucht. Also Paulus sagt es einmal und er sagt es gerade nochmal. Er braucht da sehr starke Worte. Ich glaube, unsere Aufgabe ist nicht, dass wir andere verfluchen, wo irgendwie dem verfallen sind, Jesus und etwas anderes, aber dass wir dem absagen. Dass wenn ich am Montag da stehe und denke, heute muss ich das oder das machen, um ein guter Christ zu sein, dass ich sage, nein, stopp, mit dem will ich nichts zu tun haben. Das ist nicht das Evangelium. Das ist nicht die gute Nachricht von Jesus. Das ist nicht das, was mich als Christ kennzeichnet. Sondern Jesus hat schon alles da für mich. Es langt. Es ist gut. Wenn ich das wieder so auf eine Formel würde zusammenfassen, dann würde da stehen, Jesus und nichts gleich alles. Es gibt nichts, was wir dazu beitragen können, aber es ist alles, was wir überkommen. Ich möchte dich zum Start dieser Serie fragen, wo hast du Jesus Plus in deinem Leben? Dass es etwas dazu bräuchte. Wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir aufs Kreuz schauen, ich habe das als kleines Kreuzchen mitgebracht. Das soll in unserem Koffer drin sein. Wenn ich jetzt das einpacke da, dann haben wir kein Muskeltraining mehr machen damit. Es ist leicht geworden. Aber das ist es, was der Paulus schreibt. Das braucht es für einen Aufbruch. Es braucht den leichten Koffer, wo Jesus drin ist. Das, was er da hat. Und wo Jesus drin ist und was er da hat und nichts anderes. Keine andere Lasten. Nichts, was man denkt, müsste mir beitragen. Nichts, was man denkt, müsste mir machen. Nur Jesus ganz allein. Wo hast du dir den göttlichen Frieden rauben lassen, den er schenken will? Wo bist du irgendwelche Aktivitäten reingerasselt, zum dir oder zum Gott irgendetwas beweisen? Zum dir etwas verdienen, zum dir selber einen Druck aufbauen. Manchmal denke ich, vielleicht ist jetzt auch, ist das der richtige Zeitpunkt, um über so etwas zu predigen. Ich meine, wir sind jetzt am Bauen. Wir brauchen immer wieder Leute, die da und dort mithelfen, mitschaffen. Das Zügeln wird die Arbeit geben, unser Einweihungsfest und so weiter. Da müssen wir nicht immer sagen, komm, wir machen alles Mögliche. Aber das wäre falsch. Das wäre wirklich falsch. Wir brauchen Jesus und nichts anderes. Und wenn wir aus Freude an dem, was wir bekommen, etwas für ihn machen wollen, mit ihm unterwegs sein wollen, dienen, dann ist das ein riesiges Geschenk. Dann ist das etwas Schönes und etwas Lässiges. Aber etwas verdienen können wir uns mit nichts, können wir nie damit. Gnade bei Gott, Rettung bei Gott. Schatz im Himmel vielleicht, aber das ist dann auch schon alles. Und das ist das, was der Paulus sagt, vergesst das nicht. Du darfst dir der Fürsorge von Gott sicher sein, weil es kommt nicht auf dich drauf an, nicht auf deine Treue, sondern es kommt auf die Treue von Gott drauf an. Für mich ist das so eine befreiende Botschaft. Und ich will immer wieder zurückkommen zu Jesus, zum Kreuz. Zu dem, was da steht, Jesus und nichts. Es braucht nichts dazu. Das, was Jesus da hat, das ist alles. Es langt. Interessanterweise tut Paulus im Vers 5 die ersten Ziele da abschliessen mit einem Amen. Wahrscheinlich haben die Gemeinden, die den Brief vorgelesen haben, gesagt Amen. Haben das bekräftigt. Haben ein Lutz und ja und Amen dazu gehabt. Das ist das Evangelium. Das ist das, worauf wir unseren Glauben berufen. Darum sind wir Christen. Weil wir es eben selber nicht bringen können. Weil wir schlechter dran sind, als wir denken. Aber weil Jesus alles für uns gegeben hat. Und wir wollen auch miteinander ein Amen sagen. Ich möchte dir jetzt in den nächsten 2-3 Minuten Gelegenheit geben, wo du auch kannst das wie bekennen und sagen, ja, das ist das Evangelium, wo ich mich darauf berufen will. Ich will nicht einen Koffer mittragen, der voller Lasten ist. Und ich denke, ich muss etwas leisten. Sondern ich will immer wieder zurückkommen zu Jesus und sagen, ich brauche Jesus und nichts mehr. Er rettet mich. Können wir sagen, ja gut, kann man das ausnutzen? Ja, man könnte es ausnutzen. Aber will ich einen Gott, der so gut zu mir ist, ausnutzen? Ich glaube es nicht. Ich würde gerne in ein Gebet hineingehen und Gott Danke sagen für das, was er da hat. Danke, Vater im Himmel, hast du Jesus auf die Welt geschickt. Danke, weißt du um unseren menschlichen Zustand, dass es um uns schlechter steht, als wir denken. Und je mehr wir darüber nachdenken, desto klarer wird es, wir brauchen den Retter. Und danke, Jesus, bist du der Retter. Und danke, Jesus, ziehst du uns aus unserem eigenen Lebenssumpf, aus dem Sumpf dieser Welt raus, weil du es kannst. Weil du alles dafür gegeben hast, weil du dein eigenes Leben dafür gegeben hast. Wir können nichts dazu beitragen. Du, Jesus, du willst uns vergeben, du willst uns die Schuld wegnehmen. Du schenkst uns deinen Frieden in unser Herz hinein. Du schenkst deine Gnade, das kommt von dir. Wir können es uns mit nichts verdienen, es ist, weil du uns liebst, weil du uns sagst, hey, es ist gut, komm so, wie du bist und ich will dich zu mir ziehen. Ich will, dass du mein Kind bist. Und zwar will ich dich dazu machen und nicht, weil du dir könntest erarbeiten. Wenn du jetzt da sitzt und denkst, doch, das ist auch das Evangelium, wo du vielleicht schon lange mal angenommen hast, vor vielen Jahren oder vor kurzer Zeit und sagst, doch, ich will mit dem aufbrechen. Das ist das, wo ich damit unterwegs sein will. Jesus, er ist mein Retter. Er ist der, der mir Gnade und Frieden schenkt. Ich brauche nichts anderes und darum will ich alles machen. Wenn du willst, kannst du als Bekenntnis dazu aufstehen und wir möchten unser Herz so von Gott bringen. Also wenn du da bist und sagst, ja, das Evangelium, das ist Jesus. Ich will nichts anderes als Jesus in meinem Leben. Es braucht nicht meine Leistung, alles andere braucht es nicht, nur Jesus. Dann will ich dich bitten, steh jetzt auf. Und wir wollen zusammen unser Herz vor Gott bringen und sagen, lehr uns und hilf uns, immer wieder zu dem zurückzukommen. Nicht so wie Galater, den Koffer voller Lasten beladen, sondern sagen, du, Jesus, langst. Jesus, wir kommen von dir und bringen dir unser Herz. Jesus, wir brauchen nichts anderes als dich allein. Und wenn wir in das Jahr reingehen, wenn wir in die Serie reingehen, in den Aufbruch, und wenn wir dir Danke sagen, für was du gegeben hast. Wir wollen dir Danke sagen, dass du uns gerettet hast. Dass wir deine Kinder dürfen sein. Und dass uns nichts von dir wegreissen kann. Und dass wir nichts dazu müssen beitragen. Weil du uns so liebst. Und wir wollen immer wieder zu dem zurückkommen. Wir wollen das nie loslassen. Wir wollen den leichten Koffer mit uns tragen, wo nur du, Jesus, drin bist. Du bist der Grund, dass wir da sind. Du bist der Grund, dass wir uns Christen nennen, weil immer Christ ist Christus drin. Danke, Jesus. Danke für das, was du gegeben hast. Und ich möchte Gottes Segen über dir aussprechen, dass er dich befähigt, immer wieder den Jesus anzunehmen und dir sicher zu sein, er langt. Er hat alles gegeben, es braucht nichts dazu. Amen. Gnade von Gott langt. Es braucht nichts anderes.